NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit folgenden Themen. Mit Rainer Brüderle in den Wahlkampf. Die FDP kürt auf dem Parteitag ihren Spitzenkandidaten. Wir berichten und kommentieren. Außerdem Referendum auf den Falklandinseln. Die Bewohner entscheiden, ob sie lieber zu Großbritannien gehören möchten oder zu Argentinien. Familientragödie in der Nähe von Stuttgart. Bei einem Brand im Haus einer türkischen Großfamilie sterben 7 Kinder und vermutlich ihre Mutter. Die Brandursache steht noch nicht fest. Und natürlich gibt es auch heute wieder Aktuelles vom Sport an diesem Wochenende. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Guten Abend. Auf in den Kampf. Das war das Motto von Rainer Brüderle heute auf dem FDP-Parteitag in Berlin. Eineinviertel Stunde lang hat der liberale Fraktionschef heute für sich und seine Ziele als Spitzenkandidat der FDP geworben. Und da kam sogar ein schwarz-gelber Fußball ins Spiel. Er sehe sich als Stürmer im FDP-Team, sagte Brüderle. Und Parteichef Philipp Rösler sei der Kapitän. Tja, so viel neuer Teamgeist also auf einmal bei den Liberalen. Und das gab stürmischen Applaus.
Minutenlanger Applaus. Die Delegierten feierten Rainer Brüderle, mit dem sie in den kommenden Bundestagswahlkampf ziehen werden. Auch wenn immer wieder gerätselt wird, ob er nun Spitzenmann oder Spitzenkandidat ist.
Ich bin bereit, in vorderster Linie für die FDP in den Wahlkampf zu ziehen. Denn der Spitzenmann oder Spitzenkandidat, der Titel ist mir egal. Ob es das Ergebnis ist, Spitze.
Damit das Ergebnis stimmt, ist noch einiges an Wahlkampfarbeit zu leisten. Das wissen alle im Saal. Doch nach den Querelen um die Frage, wer denn nun der bessere Parteichef wäre, Philipp Rösler oder Rainer Brüderle, ist das Motto in Berlin Geschlossenheit. Ab jetzt soll Schluss sein mit den öffentlichen Personaldebatten. Der Teamgedanke zählt.
Und wir brauchen jetzt ein starkes Team.
Wir werden als gutes Team in den Bundestagswahlkampf gehen.
Und auf diesen Wahlkampf hat der Spitzenmann Brüderle die Delegierten schon mal eingestimmt. Nein zu rot-grüner Gängelei, Bevormundung, Schuldenpolitik. Stattdessen komme es auf die Liberalen an. In der schwarz-gelben Koalition habe man viel erreicht. Stabile Arbeitsplätze, Deutschland als Exportnation, steigende Reallöhne.
Wir sind der Fels in der Brandung. Wir sind die Partei von Maß und Mitte. Wir sind die Partei der Aufklärung. Wir müssen uns dem Unsinn entgegenstellen. Was dort an scheinbaren Zeitgeist zelebriert wird, ist letztlich der falsche Weg. Damit fahren wir an die Wand und nicht in die Zukunft.
Die Botschaft ist auch klar, ein Bekenntnis zur schwarz-gelben Koalition mit starken Liberalen. Rösler, der bereits gestern mit rund 85% der Stimmen erneut zum Parteichef gewählt wurde, wie auch Brüderle machten deutlich, dass sie in der Koalition klare Akzente setzen wollen. Etwa beim Thema Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.
Wir treten ein für gleiche Pflichten und gleiche Rechte. Und die fordern wir auch ein von unserem Koalitionspartner. Und nicht erst im Juni, sondern jetzt, liebe Freundinnen und Freunde.
Bei aller personellen Geschlossenheit, inhaltlich gibt es bei den Liberalen noch einigen Zündstoff. Etwa beim Thema Mindestlohn. Flächendeckende Mindestlöhne lehnen sie ab. Aber Rösler wie auch Brüderle können der Idee von regional differenzierten Lohnuntergrenzen durchaus etwas abgewinnen. Anders als die Jungliberalen. Auf dem Parteitag im Mai, wenn das Wahlprogramm verabschiedet werden soll, soll ein eigenes Modell vorgelegt werden. Und dann heißt es Wahlkämpfen. Spitzenmann Rainer Brüderle hat heute schon mal allen empfohlen, den blau-gelben Kampfanzug anzuziehen.
Wir haben seit Jahrzehnten für die Freiheit gekämpft. Wir haben Deutschland scheinbar geprägt. Wir überlassen nicht diesen Fuzzis, diesen fehlprogrammierten Typen unser Land. Dafür kämpfen wir jeden Tag, jede Stunde bis zum 22. September. Auf in den Kampf!
Kampfgeist von Rainer Brüderle bei dem FDP-Parteitag. Das war ein Bericht von Bettina Altenkamp. Tja, so viel Symbolik und demonstrative Geschlossenheit heute in Berlin. Ist das die neue Realität bei den Liberalen? Oder beginnen gleich morgen wieder die nächsten Personaldebatten und Kompetenzrangeleien rund um Parteichef Philipp Rösler? Der hat ja gestern in seiner Rede offen eingestanden, dass es in letzter Zeit manchmal echt doofe Abende gab. Hat sich die liberale Feierabendlaune jetzt verbessert? Jochen Zierhut kommentiert.
Jetzt also soll Schluss sein mit den echt doofen Abenden, an denen sich Philipp Rösler auch grundsätzliche Fragen stellen muss, wie der wiedergewählte FDP-Chef bei seiner Bewerbungsrede eingeräumt hat. Also vielleicht auch die Frage nach Rücktritt. So heftig wurde er ja von seiner Partei unter Druck gesetzt. Bis zum liberalen Erfolg bei der Niedersachsenwahl mit fast 10%. Der 40-Jährige hat gute Chancen, dass es kaum doofe Abende für ihn geben wird, bis zur Bundestagswahl jedenfalls. Denn viel spricht dafür, dass er seinen bisherigen Rivalen, Fraktionschef Brüderle, vorerst trickreich diszipliniert hat mit dieser Rollenverteilung. Rösler als Kapitän, Brüderle als Spitzenstürmer, sprich Spitzenkandidat. Die Parteibasis ist erleichtert über diese Befriedung. Viele Delegierte waren auch erleichtert, wie gut, wie kämpferisch, selbstironisch und auch wie selbstbewusst die Rede ihres nun von der Angst befreiten Vorsitzenden war. Denn in den vergangenen Monaten waren Röslers Vorträge oft zäh, sicher nicht mitreißend. Dieser Auftritt hat zu dem guten Wiederwahlergebnis von fast 86% sicher einiges beigetragen. Die Basis hat aber auch gezeigt, wie sensibel sie sein kann. Christian Lindner, erfolgreicher FDP-Landeschef in NRW, bekam als stellvertretender Vorsitzender mit nur fast 78% ein deutlich schlechteres Ergebnis. Auch eine Quittung dafür, dass Lindner vor 14 Monaten Rösler im Streit einfach den Job des Generalsekretärs vor die Füße geworfen hatte. Der Parteitag war auch deshalb spannend, weil die sogenannten Parteispitzen lernen mussten, dass sie die Posten nicht einfach unter den Landesverbänden verteilen und dann dem Parteivolk die Entscheidung aufdrücken können. Diese Aufmüpfigkeit gibt es bei den Liberalen nicht so häufig. Rainer Brüderle wurde erwartungsgemäß bejubelt bei seiner Krönungsmesse als Spitzenkandidat. Doch seine deutlich zu lange Rede war zwar durchsetzt von Karlauern, aber dennoch ungewohnt langweilig. Er versuchte wohl den Staatsmann, um das Büttenredner-Image loszuwerden. Aber die Rampensau, wie man beim Theater hochachtungsvoll sagt, kann der Pfälzer besser. Und die will die Basis als Wahlkampflokomotive. Die FDP hat immer noch Potenzial, wieder in den Bundestag einzuziehen. Doch die Reden Röslers und Brüderles haben auch gezeigt, wie abhängig die FDP von der Merkel-Union ist. Daran ändert auch die Kritik der Liberalen in Sachen Homo-Ehe nichts. Bei komplizierten Mehrheitsverhältnissen nach der Wahl müsste die FDP in neuen Konstellationen zeigen, dass sie mehr ist als Mittelstandspartei. Immerhin ringen Führung und Basis wenigstens inzwischen um ihre Position zum Mindestlohn, naja, so eine Art Lohnuntergrenze. Denn Philipp Rösler hat der Partei verordnet, die Lebenswirklichkeit der Menschen ins Auge zu fassen. Das ist entlarvend und kommt ein bisschen spät. Möglicherweise stehen nach der Wahl doch noch einige doofe Abende an.
Ein Kommentar von Jochen Zierhut für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir bleiben beim Thema. Der Streit um die Homo-Ehe spaltet weiter die Regierungskoalition. Wir haben es ja gehört, die FDP will so schnell wie möglich eine komplette steuerliche Gleichstellung der homosexuellen Lebenspartnerschaft. Die Union aber sträubt sich hartnäckig und ringt mit ihrem Familienbild. Vergangene Woche hat ja Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Machtwort gesprochen. Sie ist gegen ein Gesetz zur Gleichstellung, zumindest jetzt. Ruhe hat sie damit aber nicht geschaffen. In der CDU rumort es kräftig.
Die steuerliche Gleichstellung der Homo-Ehe bleibt ein koalitionsinterner Zankapfel. Trotz des jüngsten Machtworts von Kanzlerin Merkel denken offenbar einige Unionsabgeordnete über einen Gruppenantrag nach. Das würde bedeuten, dass sie gemeinsam mit der Opposition gegen die eigene Fraktion stimmen könnten, um so eine Ausweitung des Ehegattensplittings auf eingetragene Lebenspartnerschaften zu erreichen. Ein parteiübergreifender Gruppenantrag wäre eine Option, erklärt der CDU-Abgeordnete Kaufmann im Spiegel. Dem Bericht zufolge sieht das auch der Gesundheitsexperte der CDU Spahn so. Er wolle aber zunächst die Diskussion in seiner Fraktion abwarten. FDP-Generalsekretär Döring drohte seinerseits damit, seine Partei werde nicht weiter mit der Union stimmen. FDP-Spitzenkandidat Brüderle dementierte dies allerdings. Es gebe eine Koalitionsvereinbarung, die FDP werde nicht mit wechselnden Mehrheiten stimmen, sondern versuchen, die Union zu überzeugen, sich etwa beim Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare zu bewegen. CSU-Generalsekretär Dobrindt warnt die Union unterdessen vor Beliebigkeit, fordert klare konservative Positionen. Die Befürworter der Gleichstellung der Homo-Ehe seien eine schrille Minderheit in der Union. Der CDU-Abgeordnete Spahn empfindet das als intellektuelle Beleidigung.
Aus Berlin ein Bericht von Christoph Grabenheinrich. Und wir gehen ins Ausland, und zwar auf die Falklandinseln. Argentinien streitet ja seit Jahrzehnten mit Großbritannien, wem die Inselgruppe gehört. Kürzlich hatte sich der Ton zwischen den beiden Staaten wieder deutlich verschärft. Heute haben die Bewohner der Falklandinseln das Wort. Sie sollen in einem Referendum entscheiden, ob sie weiterhin zu Großbritannien gehören wollen oder zu Argentinien. Und da gibt es keinen Zweifel, das Ergebnis steht eigentlich schon im Vorfeld fest.
Über den Ausgang des Referendums auf den Falklandinseln gibt es keine Zweifel. Die Kelper, wie die nicht einmal 3000 Einwohner des Archipels im Südatlantik genannt werden, werden sich mit großer Mehrheit dafür aussprechen, weiter Teil des britischen Königreiches zu sein. Der Status quo wird nur noch einmal untermauert. Für Argentinien dagegen ist die zweitägige Abstimmung nur eine Schaufensterveranstaltung. Der Anspruch auf die Malvinas, wie die Südamerikaner die Falklandinseln nennen, bleibt daher unabhängig vom Ergebnis des Referendums bestehen. Präsidentin Cristina Kirchner kündigte an, die Abstimmung bedeute keinesfalls das Ende der Diskussion über die Souveränität der Inseln. Sie fordert vom englischen Premier Cameron Verhandlungen über die Zukunft des Archipels. Verhandlungen, die auch die Vereinten Nationen empfohlen haben, die England aber bis heute ablehnt. Wir glauben, dass die Diplomatie der einzig gangbare Weg ist, um den Frieden zu verteidigen. Wir wollen die Souveränität zurück, aber nur auf friedlichem Weg. Wir haben nichts zu tun mit dieser Diktatur, unter der auch wir Argentinier litten und die wir ablehnen. Wie kann es sein, dass die Briten damals akzeptierten, mit Mördern zu verhandeln und sie es gleichzeitig ablehnen, mit Präsidenten zu reden, die aus freien Wahlen hervorgingen? Die aggressive Haltung der Argentinier trägt allerdings Mitschuld daran, dass es seit dem Falklandkrieg vor 31 Jahren zu keinen Verhandlungen gekommen ist. Die argentinische Regierung bezeichnet die britische Verwaltung auf der Insel als Besatzung. Sie wirft dem Königreich vor, mit den rund 1300 Soldaten, die auf einem Militärstützpunkt auf der Insel stationiert sind, den Südatlantik zu militarisieren. Bis heute weigern sich argentinische Politiker, sich mit Vertretern der Inselverwaltung an einen Tisch zu setzen. Falkland-Gouverneur Nigel Haywood nimmt es dem südamerikanischen Land daher nicht ab, an ernsthaften Verhandlungen interessiert zu sein.
We have Argentina with the aim of taking over the Falkland Islands.
Argentinien hat das Ziel, die Falklandinseln zu übernehmen, und zwar gegen den ausdrücklichen Wunsch der Bevölkerung der Insel. Das ist ziemlich genau die Definition von Kolonialismus. Für uns ist das Selbstbestimmungsrecht das Wichtigste. Die Bevölkerung soll selber entscheiden, wer sie regieren soll. So sieht es auch die UNO-Charta vor. Davon entfernt sich Argentinien leider.
That's something that Argentina is moving away from.
Die Falklandinseln sind von Großbritannien wirtschaftlich unabhängig. Ihre Einnahmen bestreiten sie aus Fischfang, Tourismus und Schafzucht. Künftig könnte noch Rohöl dazukommen. Derzeit wird in unmittelbarer Nähe der Insel nach Öl gebohrt. Angeblich können in einigen Jahren bis zu 500 Millionen Barrel Rohöl gefördert werden.
Die Falklandinseln werden wohl auch zukünftig britisch bleiben, zumindest wenn es nach den Bewohnern geht. Über ein Referendum mit erwartbarem Ergebnis war das Julio Segador. Ja, eine echte Überraschung gab es dagegen heute auf Malta, nämlich einen Machtwechsel. Nach 15 Jahren konservativer Regierung hat heute die Labour-Partei die Parlamentswahlen gewonnen. Die Opposition konnte ihren Wahlsieg kaum fassen. Über das kleinste Land der EU berichtet Tilman Kleinjung.
Noch nie seit der Unabhängigkeit des kleinen Inselstaates war der Abstand derart deutlich. Die Labour-Partei liegt mit mehr als 10 Prozentpunkten vor der konservativen Nationalpartei, die seit 15 Jahren das Land regiert. Damit ist Ministerpräsident Lawrence Gonzi abgewählt. Der Regierungsauftrag im kleinsten Mitgliedsland der EU geht nun an den 39-jährigen Labour-Politiker Joseph Muscat. Der profitiert von der Wechselstimmung auf Malta. Die Nationalpartei war in den letzten Jahren in viele Skandale verstrickt. Stellen im öffentlichen Dienst wurden bevorzugt an Anhänger und Mitglieder der Konservativen vergeben. Dazu kamen ständig steigende Lebenshaltungskosten. Labour punktete im Wahlkampf mit dem Versprechen, die Energiepreise um 25% zu senken. Der Erdrutschsieg der Linken könnte eine neue Epoche auf der Insel einleiten. Muscat hat bereits angekündigt, den Einfluss der katholischen Kirche einzudämmen. Seine Partei hatte ein erfolgreiches Referendum zur Scheidung unterstützt. Muscat selbst hat sich für eine Anerkennung von homosexuellen Partnerschaften ausgesprochen, denen er auch das Adoptionsrecht einräumen will. Das dürfte auf der sehr katholisch geprägten Insel den massiven Widerstand der Kirche hervorrufen. Malta ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und seit 2008 Mitglied der Eurozone. Es hat als einziger Staat im Süden der Europäischen Union weitgehend unbeschadet die Euro-Krise überstanden. Die Insel wurde aber in den letzten Jahren immer wieder massiv kritisiert, weil sie beim Umweltschutz und beim Umgang mit Flüchtlingen geltende EU-Normen nicht beachtete. So werden afrikanische Bootsflüchtlinge, die die Insel erreichen, in gefängnisartigen Einrichtungen interniert. Im Wahlkampf spielte dieses Thema allerdings keine Rolle.
Uhuru Kenyatta ist einer der reichsten Männer Afrikas und der Sohn des legendären ersten Präsidenten der Republik Kenia. Und jetzt, knapp 50 Jahre nach seinem Vater, wird er Staatschef des Landes. Das Wahlergebnis an diesem Wochenende war deutlich. Die Kenianer setzen auf ihn. Und das, obwohl sich der Politiker derzeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten muss. Angeklagt als Kriegsverbrecher wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aus Nairobi, Antje Diekans.
My fellow Kenyans, I want to thank you. Thank you all. Asante sana.
Wie ein strahlender Sieger sieht er nicht aus. Ernsthaft, als würde die Bürde des Amtes ihn schon niederdrücken, bedankt sich der neue kenianische Präsident Uhuru Kenyatta bei seinen Wählern. Dabei hat er doppelten Grund zum Feiern. Der 51-Jährige tritt nicht nur in die Fußstapfen seines Vaters Jomo Kenyatta, dem Staatsgründer und ersten Präsidenten des Landes. Der Stimmenanteil von mehr als 50% zeigt ihm auch, die Kenianer stehen hinter ihm. Trotzdem oder gerade weil er vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als Kriegsverbrecher angeklagt ist. Kenyatta soll nach den vorigen Wahlen wochenlange Unruhen angezettelt, zu Morden und Vergewaltigungen aufgerufen haben. Vorwürfe, die er immer zurückwies. Wir müssen alle akzeptieren, dass jemand so lange als unschuldig gilt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Kenyatta und sein heutiger Mitstreiter William Ruto standen sich vor 5 Jahren noch in unterschiedlichen Lagern gegenüber. Sie sollen ihre Anhänger aufeinander losgehetzt haben. Kenyatta zählt zu den Kikuyu, der größten Volksgruppe des Landes. Ruto ist Kalenjin. In Zentralkenia konkurrieren diese Ethnien seit langem um Land. Der beiden drohende Prozess reichte aus, um aus den früheren Feinden jetzt Verbündete zu machen. Das bereitet Organisationen, die sich in Kenia für die Opfer einsetzen, Sorgen. So ist die Menschenrechtlerin Gladwell Otieno sicher, Uhuru Kenyatta werde die neue Macht als erstes nutzen, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und den Gerichtshof zu ignorieren.
Wenn er Präsident wird, dann kann er, so wie Bashir in Sudan, sich irgendwie retten. Es würde darauf hinauslaufen, dass er da nicht erscheinen würde und dass dann ein Haftbefehl ausgestellt werden würde. Dann wären wir in einer Situation wie der Sudan, wo unser Präsident nicht in den meisten Ländern verreisen kann, auch in Afrika.
Kenyatta versichert bisher, dass er in Den Haag erscheinen wird. Die Regierungsaufgaben wolle er sich während des Verfahrens mit seinem Stellvertreter Ruto teilen. In das State House, den Sitz des Präsidenten in Kenia, wird Kenyatta keinen weiten Weg haben. Seine Familie wohnt direkt daneben. Sie ist die reichste im Land. Ihr gehört viel Grund und Boden, den sie nach der Unabhängigkeit für verschwindend wenig Geld erworben haben soll. Außerdem nennen die Kenyattas eine Fabrik für Molkereiprodukte ihr eigen und haben Anteile an Fernsehsendern, Radiostationen und Zeitungen. Ein Imperium, mit dem der neue Präsident auch die Meinung im Land gut lenken kann. In den ersten 100 Tagen unserer Regierung werden wir vieles auf den Weg bringen, versprach Kenyatta vor der Wahl. Wir werden für Gerechtigkeit sorgen, uns um die Gesundheit und Bildung kümmern. Außer mit dem Verfahren in Den Haag wird Kenyatta gleich zu Beginn allerdings noch mit einem anderen Prozess zu tun haben. Sein stärkster Gegenkandidat, Ministerpräsident Raila Odinga, will das Wahlergebnis vor dem obersten Gerichtshof anfechten. Da ist es praktisch, dass Kenyatta genug Geld hat, um ein ganzes Heer von Anwälten zu bezahlen.
Der neue kenianische Präsident ist durchaus umstritten. Und das nicht nur im eigenen Land. Die USA haben an diesem Wochenende auf das Wahlergebnis betont zurückhaltend reagiert. Und das, obwohl Kenyatta ja durchaus USA-affin ist und mehrere Jahre in den USA gelebt und studiert hat. Aber durch seine Vorgeschichte als möglicher Kriegsverbrecher ist der neue Präsident Kenias alles andere als der Favorit Amerikas.
US-Außenminister Kerry erwähnte Kenyattas Namen kein einziges Mal. Stattdessen gratulierte er Kenia zum friedlichen Wahlverlauf und appellierte an die Kenianer, ihre Meinungsunterschiede über das Wahlergebnis friedlich auszutragen. Kenia und die USA hätten lange und intensive Beziehungen, fügte Außenminister John Kerry hinzu und betonte, die USA blieben ein starker Freund und Alliierter des kenianischen Volkes. Noch kurz vor der Wahl hatte die Obama-Administration unmissverständlich klargemacht, dass sie einen Sieg Uhuru Kenyattas wegen dessen Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof als problematisch betrachtet. Jede Wahl hat Konsequenzen, hatte Obamas Top-Diplomat für Afrika Johnny Carson in einem Interview betont und indirekt angedeutet, dass sich die USA schwer tun würden, mit dem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagten Uhuru Kenyatta zusammenzuarbeiten. Doch den USA bleibt nach Ansicht politischer Beobachter in Washington nichts anderes übrig, als mit Kenias zukünftigen Präsidenten zu kooperieren. Die USA brauchen Kenia und Kenia braucht die USA, sagte ein Afrika-Experte der US-Regierung der New York Times. Denn die Geheimdienste beider Länder arbeiten eng zusammen, um radikale Islamisten und Al-Qaida-Terroristen in Kenia und im angrenzenden Somalia zu verfolgen. Auf Bitten der USA nimmt Kenia jedes Jahr Zehntausende von Flüchtlingen aus Somalia und dem Kongo auf. In Kenias Gefängnissen werden außerdem zahlreiche Piraten inhaftiert, die von den USA im Indischen Ozean aufgegriffen wurden. Im Gegenzug bekommt Kenia dafür von den Vereinigten Staaten jährlich 1 Milliarde Dollar Entwicklungshilfe. Die US-Vertretung in Kenia ist die größte amerikanische Botschaft im gesamten subsaharischen Afrika. Von der US-Botschaft in Nairobi aus agiert der US-Auslandsgeheimdienst CIA in zahlreichen Ländern Zentral- und Ostafrika. Da die US-Regierung den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag niemals anerkannt hat, kann sie mit dem in Den Haag angeklagten Uhuru Kenyatta unbefangener umgehen als zum Beispiel die Regierungen in London und Berlin. Und da Uhuru Kenyatta sich dem Verfahren in Den Haag bisher nicht entzogen hat und auch kein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorliegt, werden die USA auch mit der neuen kenianischen Regierung kooperieren. Zumal andernfalls China sofort bereit ist, sich als neuer starker Kenia-Partner zu profilieren. Seitdem Al-Qaida 1998 die US-Botschaften in Nairobi und im tansanischen Dar es Salaam fast zeitgleich in die Luft sprengte und sich damit auf den Anschlag vom 11. September 2001 vorbereitete, gilt Kenia in den Augen der US-Regierung als wichtigster Partner beim Kampf gegen den Terrorismus in Afrika.
Aus Washington war das ein Bericht von Ralf Sina. Barack Obamas Halbbruder war in Kenia übrigens auch zu den Wahlen angetreten, ist aber kläglich gescheitert. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Backnang ist eine kleine Stadt in Baden-Württemberg, etwa 30 Kilometer von Stuttgart entfernt. Und Backnang ist heute zu trauriger Berühmtheit gekommen. In der vergangenen Nacht ist in einem Wohnhaus in der Innenstadt ein Feuer ausgebrochen und hat fast eine ganze Familie ausgelöscht. 7 Kinder und eine Frau, wohl ihre Mutter. Da das Haus vor allem von türkischen Familien bewohnt ist, lag zunächst die Befürchtung nahe, es könnte sich um einen Anschlag gehandelt haben. Das schließen die Behörden aber mittlerweile aus. Nicole Freiler fasst den Tag der Tragödie zusammen.
Gegen 4.30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Helfer stand das erste Stockwerk des Mehrfamilienhauses in der Backnanger Innenstadt in Flammen. In den Trümmern fanden die Feuerwehrleute zunächst 7 Leichen, darunter 6 Kinder und ein Erwachsener. Am Mittag dann die nächste traurige Nachricht. Die Feuerwehrleute entdecken bei Aufräumarbeiten das 8. Opfer. Der Sprecher der Polizei Waiblingen, Klaus Hinderer.
Kurz vor 13 Uhr wurde eine weitere Kindesleiche am Tatort gefunden. Somit erhöht sich die Zahl der Toten auf insgesamt 8 Personen.
Die Opfer stammen offenbar alle aus einer Familie. Eine Frau, vermutlich die Mutter und 7 Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 16 Jahren. Der Vater der Familie hat überlebt. Er war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Die Familie hatte in der Nacht wohl Besuch gehabt. 3 Menschen, darunter die Großmutter, konnten über einen Balkon von der Feuerwehr gerettet werden. Polizeisprecher Ronald Krötz zum aktuellen Ermittlungsstand.
Im Moment wurden jetzt die Leichen aus dem Objekt geborgen. Sie sollen dann im Laufe des Tages noch identifiziert werden. Ansonsten ist die Kriminaltechnik natürlich hier im Einsatz. Es gilt nun, akribisch den Brandort zu untersuchen und herauszufinden, wo letztendlich und warum dieses schreckliche Feuer ausgebrochen ist.
Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt es nicht. Vieles spricht nach Angaben der Feuerwehr dafür, dass der Brand direkt in der Wohnung ausbrach. Die Opfer starben vermutlich an Rauchvergiftungen. Im Lauf des Tages war vielfach von einem Holzofen die Rede, der ins Blickfeld der Brandermittlungen geriet. Am Nachmittag traf der baden-württembergische Innenminister Reinhold Gall am Unglücksort ein. Nach einem Gespräch mit Angehörigen zeigte er sich tief betroffen.
So ein Ereignis hinterlässt Spuren, das merkt man natürlich bei Angehörigen in erster Linie, denen ich sprechen konnte. Aber auch bei den Menschen, die in Backnang wohnen, bei den Rettungskräften. Das zählt, glaube ich, in dieser Stunde, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen. Den Gedanken und das Herz vielleicht in Richtung der Menschen lenken, die davon direkt betroffen sind.
An den Unglücksort in der Nähe des Bahnhofes kamen im Laufe des Tages zahlreiche Menschen aus Backnang, Anwohner und Bekannte der Familie. Das Deutsche Rote Kreuz versorgte 50 Familienangehörige.
Ich habe es also in der Nacht auch nicht gehört, weil ich wohne ja hier. Ich habe es jetzt erst mitgekriegt. Also es ist schon schlimm. Fast eine ganze Familie ist weg.
Am Abend sollen noch Ministerpräsident Kretschmann und der türkische Botschafter in Deutschland Kasioglu an den Brandort kommen. Techniker und Brandsachverständige werden heute noch bis zum Einbruch der Dunkelheit nach der Ursache für den verheerenden Großbrand suchen.
Nicole Freiler war das über die Brandkatastrophe im baden-württembergischen Backnang. Und jetzt kommen wir zum Sport hier im Echo des Tages und damit natürlich zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Nicole Seifert aus der Sportredaktion. Im Moment spielt ja der Hamburger SV beim VfB Stuttgart. Wie steht's da?
Ja, Mitte der zweiten Hälfte, da liegt Stuttgart zurück gegen Hamburg mit 0:1. Rüdners traf für Hamburg kurz nach der Pause. Zuvor trennten sich im ersten Sonntagsspiel Hannover und Eintracht Frankfurt torlos 0:0, beobachtet von Michael Augustin.
Das war ein ganz schwaches Spiel, dieses 0:0 zwischen Hannover 96 und Eintracht Frankfurt. Die 44.800 Zuschauer bekamen kaum Torchancen geboten und auch die Spieler taten sich bei Dauerschneefall auf dem rutschigen Rasen schwer. Zwei Aufreger gab es dennoch. Hannovers Didier Jakonan zielte zu Beginn der zweiten Halbzeit auf das gegnerische Tor. Sein Schuss wurde von Eintracht-Kapitän Pirmin Schwegler auf der Torlinie geklärt. Frankfurts Alexander Meyer traf ins Tor, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen.
Frankfurt bleibt trotzdem auf einem Europa-League-Platz, hat es aber versäumt, Schalke wieder von Platz 4 zu verdrängen. Und Hannover hat es verpasst, dichter an die internationalen Plätze heranzukommen. Zur zweiten Fußball-Bundesliga, da gab es heute drei Begegnungen. Hertha BSC Berlin gewann gegen Duisburg 4:2. Bochum verlor in Ingolstadt mit 1:2 und Erzgebirge Aue gewann gegen Dresden mit 1:0.
Und beim Wintersport, heute war ja der letzte Tag beim Biathlon-Weltcup in Sotschi in Russland. Wie haben die Deutschen da abgeschnitten?
Ja, die haben heute bei den Staffelwettbewerben richtig abgeräumt. Die deutsche Frauenstaffel, die sicherte sich den Sieg vor der Ukraine Norwegen. Besonders groß war die Freude bei Schlussläuferin Laura Dahlmeier.
Ja, Hammer. Also gestern schon bei der Nominierung, was dann geheißen hat, dass ich Schlusslauf, das war schon ein bisschen was Neues für mich. Damit habe ich gar nicht gerechnet, aber ich habe mich gefreut auf das Rennen heute. Und es ist natürlich umso schöner, wenn man dann als Siegerin über die Ziellinie fahren darf.
Ja, auch die Männer hatten Grund zu jubeln, denn die Männerstaffel, die deutsche Männerstaffel, belegte Platz 2. Ebenfalls gut lief es für die deutschen Skispringer an diesem Wochenende beim Weltcup in Lahti. Nach dem Teamwettbewerb gestern hat Richard Freitag auch heute das Einzelspringen gewonnen.
Ich bin wirklich ganz zufrieden mit den Sprüngen heute. Das waren die zwei besten vom Wochenende und bin froh, aber irgendwo ein bisschen erleichtert, dass ich es wirklich so timen konnte, dass ich dann die zwei Sprünge mache, wenn sie wirklich notwendig sind. Und ja, das macht Freude und macht Lust auf mehr und wir haben noch ein paar Wettkämpfe.
Severin Freund, der wurde Dritter, musste sich den Platz aber mit Andres Jakobsen teilen. Michael Neumeier wurde Zehnter. Zuvor hatte Langläufer Tobias Angerer in Lahti über 15 Kilometer im klassischen Stil Rang 5 belegt. Überlegener Sieger wurde der neunmalige Weltmeister Petter Northug aus Norwegen. Die deutschen Skirennläufer würden diesen Rennsonntag wohl am liebsten aus dem Kalender streichen. Maria Höfel-Rieh schied beim Slalom-Weltcup in Ofterschwang bereits im ersten Durchgang aus. Beste Deutsche war Christina Dürr als 22. Den Sieg sicherte sich Tina Maase. Wie Maria Höfel-Rieh ging es auch Felix Neureuther beim Slalom-Weltcup in Slowenien. Neureuther schied ebenfalls im ersten Durchgang aus und verpasste damit endgültig die Chance auf den Slalom-Gesamtweltcup. Den sicherte sich Marcel Hirscher aus Österreich. Vor dem letzten Rennen am kommenden Sonntag liegt Hirscher im Slalom-Gesamtweltcup nun uneinholbar vor Felix Neureuther in Führung.
Ja, soweit vom Sport. Danke, Nicole Seifert. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche.